jeder braucht sein Kuscheltier, die großen und die kleinen. Und wenn man sich verlassen fühlt, dann braucht man was zum Träumen.
Die Mama macht bei mir immer meine Kuscheltiere. Da hole ich immer von hinten von meinen 55 anderen. Ich habe wirklich 55 andere Kuscheltiere. Da ziehe ich immer einen blind. Nur muss Mama den Poppy hier und das andere Kuscheltier auch spielen. Mama spielt mal den Poppy.
Ja, was soll ich denn jetzt sagen? Was ist denn das hier für ein blaues Ding? Ist das ein Mikrofon oder was ist das?
Genau, das ist mein Mikrofon. Kannst du sprechen?
Na klar kann ich sprechen. Du kannst auch sprechen.
Ich bin aber kein Hase.
Ich bin ein Schaf. Also wirklich, das sieht man doch an den Ohren, oder nicht? Ich bin ein Schaf und ich bin das weißeste Schaf auf der ganzen Welt.
Du musst nur die Augen offen halten. Dann siehst du sie überall. Sie hängen an Rucksäcken und Rückspiegeln, sie lümmeln auf Sofas, Armaturenbrettern, Schränken oder Schreibtischen herum. Sie bewohnen Kinderzimmer, Wohnzimmer, Schlafzimmer, Klassenzimmer, Krankenzimmer, Büros und Altersheime.
Neulich habe ich sogar eine Filzmaus in der Käsetheke eines Bioladens entdeckt.
Willkommen im Anthropozän, im Zeitalter des Menschen. Hunderttausende Jahre lang gab es auf Erden mehr Biomasse als menschengemachtes Material. Seit 2020 kippt das Verhältnis. Allein die Plastikmenge weltweit soll heute bereits mehr wiegen als alle Land- und Wassertiere zusammen.
Kuschel mich von Menschen und Plüschtieren. Ein bayerisches Feuilleton von Justina Schreiber.
Mein erstes Tier war der Weißi. Das ist ein kleiner weißer Bär gewesen. Da war ich Weihnachten mal krank. Und den hat dann das Christkindl auf dem Flur verloren. Und wie ich dann aufs Klo gegangen bin, habe ich den liegen sehen. Und das war dann über viele Jahre mein Lieblingsviech. Also der hat überall mit hin dürfen. Der hat im Bett geschlafen, der war, wenn wir irgendwo eingeladen waren, war der mit dabei. Und irgendwann war der einmal schon das Fell total durchgewetzt und hat ja meine Oma einen Trachtenanzug gekekelt. Und den habe ich auch heute noch.
Weißi, der Bär, bewahrt seine Sonderstellung in Manuela Scheiningers Leben, trotz massiver Konkurrenz.
Wer ihren Stofftierladen im oberbayerischen Markt Schwaben betritt, wird von Schlüsselreizen förmlich überschwemmt. Vom Boden bis zur Decke sitzen, liegen oder baumeln sie. Von oben, unten, vorne, hinten, links und rechts sehen sie dich an. Kuschelige Plüschwesen in rosa, weiß, gelb, grün, braun, blau und bunt. Löwen, Tiger, Pinguine, Dinos, Monster und
natürlich Teddybären in allen Größen und Stilrichtungen. Der Klassiker darf nicht fehlen, der Vater aller Kuscheltiere.
Das sind lauter Plüschbären, die gibt es ja wirklich in sämtliche Farben und in sämtliche Ausführungen. Dann gibt es ganz ausgefallene Echsen und Schlangen gibt es jede Menge, naturgetreue. Dann gibt es sämtliche Hunderassen, es gibt Fantasietiere, es gibt da ganz viele Fische, Rochen, Tintenfische, also wirklich alles, was so im Meer keucht und fleucht. Seekühe, Haie, Karpfen, also wirklich quer durch.
Häschen, Hunde, Drachen, Gibbons, Frösche, sogar Kellerasseln. Schmeichelnd, lockend, bittend, neckisch grinsend oder einfach nur niedlich und niemals garstig blicken sie dich an.
Nimm mich, umarm mich, streichel mich. Jetzt kauf mich doch bitte endlich.
Es gibt verschiedene Hühner in Originalgröße. Es gibt auch einen Hund mit Ei, wo man die Kinder zeigen kann, wo die Eier herkommen.
Also eine Öffnung?
Ja, hat am Hintern eine Öffnung, wo halt ein Plüschei drin ist, wo man raus tun kann. Und ansonsten schaut es eigentlich aus fast wie echt, Originalgröße. Das Ei hat auch Originalgröße. Und da gibt es einen Guckel dazu und ein weißes Huhn. Ganze Hühnerfarm kann man da machen. Weil dann gibt es Schwäne mit Babys auf dem Rücken. Alle möglichen Schweinearten, vom Pinselohrschwein über das normale Hausschwein. Einhörner, Kamele, Esel, wirklich alles, was man sich vorstellen kann. Für jeden Geschmack einfach was.
Doch nur ein Bruchteil der Ware landet in Kinderhänden.
Jeder siebte erwachsene Mensch verreist heutzutage mit Kuscheltier. Das ergab die Umfrage eines Online-Portals für Last-Minute-Reisen. Wir wissen nicht, wie repräsentativ dieses Ergebnis ist, aber egal. Wenn Kuscheltiere das Thema sind, liefern harte Fakten eh nur die halbe Wahrheit.
Um die krasse Erfolgsgeschichte der Kuscheltiere zu verstehen, muss die Reise auch in Gebiete jenseits der Vernunft und jenseits des gehobenen Kunstgeschmacks führen. Es geht in Fantasieräume und magische Zwischenwelten, hinab in die Abgründe der menschlichen Seele.
41% der befragten 1100 Personen gaben an, ihr Stofftier auf Reisen als Glücksbringer mitzunehmen. Nicht wenige Touristen brauchen es erklärtermaßen zum Einschlafen. Andere wiederum posten einfach gerne Fotos, die ihr Hasi auf dem Eiffelturm, das Mausi an der chinesischen Mauer oder den geliebten Bärli, ups, in den Niagarafällen zeigen.
Das Verständnis der ohne Kuscheltier Reisenden für die Stofftiere ihrer Sitznachbarinnen und Nachbarn in Fliegern, Bussen und Zügen ist, laut Umfrage, übrigens groß. Eine gute Nachricht. Vielleicht bewegt sich ja etwas in Sachen Kuscheltiertoleranz. Viele Erwachsene wagen es bislang nämlich nicht, sich offen zu ihren Teddys etc. zu bekennen. Das hat nachvollziehbare Gründe, sagt die Psychologin Ursula Frischkorn.
Weil sie sehr tief innerlich besetzt sind, wie wir Psychologen sagen. Also ganz viele Kindheitsgefühle verkörpert im wahrsten Sinne des Wortes dieser Teddybär. Und deswegen gibt es vielleicht auch Menschen, die diesen Teddybär dann ein bisschen beschämt verstecken oder auch nicht so selbstbewusst ihn noch mitten aufs Bett setzen. Jedenfalls nicht, wenn dann der Liebhaber auch zu Besuch käme oder so. Ja, weil es eben sehr verbunden ist auch mit dem eigenen Kindheits-Ich.
Verlacht oder diskriminiert zu werden, tut weh. Deshalb bedanken wir uns hier ausdrücklich bei allen Interviewpartnern und Partnerinnen, die bereit waren, Einblick in das teils recht intime Leben mit Kuscheltieren zu gewähren.
Herzlichen Dank.
Ich hatte als Kind eine ganze Menge, ein ganzes Regal voll Kuscheltiere. Ich glaube, es waren ca. 10, 15 Stück Hasen und Bären. Am Anfang waren die Hasen vorrangig, später wurde die Liebe zu den Bären immer größer. Und heute, jetzt auch als Erwachsener, kurz vor der Rente, habe ich auch noch Bären. Ein Zwillingspaar Bären, einer heißt Osito, der andere heißt Hugo. Und einen ganz tollen Bären in einer Manufaktur hergestellt, der heißt Urmel. Der ist schon ein bisschen edel, aber die Bären gehören zu mir. Die habe ich mir als Erwachsener zugelegt, waren dann eine Weile eine Leihgabe für die Betten meiner Kinder. Aber nachdem die größer geworden sind, kamen diese Stoffbären wieder zu ihrem Hauptbär zurück.
In den frühen 1920er Jahren bestaunt ein kleiner Junge die Hauptattraktion des Zoos im Londoner Regent's Park. Es ist ein echter Schwarzbär aus Kanada, genauer eine Schwarzbärin. Der Junge heißt Christopher Robin. Der Bären haben die Wärter den Namen Winnie gegeben. Jetzt weiß der Junge, wie er seinen Teddybären zu Hause nennen wird. Winnie the Pooh. Sein Vater, der Kinderbuchautor Alan Alexander Millen, macht dann aus Pooh der Bär, so die deutsche Übersetzung,
übrigens ein Bär von sehr geringem Verstand,
und seinen Stofftierfreunden in Christopher Robins Kinderzimmer
I.A., Tiger, Ferkel, Kaninchen, Känger, Ruh und so weiter
literarische Figuren, die schnell berühmt werden. Seit 1966 bringen die Walt Disney Studios die Abenteuer dieser Stofftiere in immer neuen Formaten heraus. Die Protagonisten der Zeichentrickfilme wiederum werden als Merchandising-Produkte und Franchise-Artikel vielfältig vermarktet. So treten Winnie Pooh und seine Freunde erneut und leicht verändert als Stofftiere in Erscheinung und leben auch in Comics, Magazinen, Video und Hörspielen fort.
Während Winnie, die reale Schwarzbärin, 1936 im Londoner Zoo stirbt. Tiere lösen Emotionen aus, manchmal ganz archaisch Angst, häufig heute aber auch Zuneigung und Mitgefühl. Die armen Tiere und schau mal, wie süß.
sie sind dem Menschen irgendwie ausgeliefert. Das ahnen schon die Kinder.
Kreaturen, die sich des eigenen Marktwertes nicht bewusst sind, eignen sich nicht nur für Massentierhaltungen. Sie interessieren sich auch nicht für Copyrights. Die Geschwister Ursula und Martin Hermann von der Firma Hermann Spielwaren in Coburg haben viel Erfahrung in der Stofftierproduktion.
Also Naturtiere, alles was in der Natur vorkommt, ist natürlich außerhalb von der Lizenz, weil sie dürfen natürlich jederzeit ein Reh machen, einen Hund machen, eine Katze machen. Das ist natürlich nicht in irgendeiner Art und Weise.
An wen soll ich da Lizenz zahlen? An die Natur, an Himmel, an Petrus? Wer hat den Hund entwickelt? Ich meine, Mäuse kann ich machen, aber nicht die Mickey Maus. Enten kann ich machen, aber nicht den Donald Duck. Für einen Teddybär müssen wir nicht oder für einen Hund müssen wir nicht an Petrus einen Euro zahlen.
Coburg in Oberfranken. Die Teddyfabrik der Geschwister Hermann wurde 1920 vom Großvater im thüringischen Sonneberg gegründet. 1953 flüchtete die Familie ins gut 20 Kilometer entfernte Coburg. Einige Schablonen, Stoffe und viel Know-how im Gepäck.
Im ersten Stock des langgestreckten, niedrigen Gebäudes sitzt Uwe, ein gelernter Spielzeugfacharbeiter, vor einem Berg Holzwolle. Mit bloßen Händen stopft er ein Bärenärmchen nach dem anderen prall und voll.
Da machen Sie den ganzen Tag so Ärmchen?
Ja, verschiedene Teile, Arme, Beine, Köpfe, Bauch ausfüllen.
Machen Sie das schon lange?
Also seit 30 Jahren. Also hier bin ich schon 25 Jahre und davor war ich 5 Jahre woanders noch.
Wollten Sie mal was anderes machen?
Ich habe auch schon mal was anderes gemacht. Ich war Graveur im Jachtwaffenwerk in Suhl. Und durch die Wendezeit hat sich das dann halt geändert.
Der Uwe gehört also zu der Klasse der Holzwollstopfer. Da gibt es weltweit nur noch ganz, ganz wenige, wesentlich unter 5, 6, 7. Mehr Holzwollstopfer professionell gibt es gar nicht mehr.
4 Jahrzehnte lang produzierte die Firma Hermann in der BRD Kuscheltiere aller Art. Darunter auch viele Franchise-Objekte, Pumuckl und die Schlümpfe etwa. Das Unternehmen folgte den Trends. Die Stofftiere wurden im Laufe der Zeit weicher und bunter. Polyester und andere Chemiefasern machen ja vieles möglich.
Anfang der 1990er Jahre, kurz nach der Wende, stellten die Geschwister das Geschäftsmodell um. Sie griffen erfolgreich auf die historische Stopfmethode und das Urmodell der Firma zurück – den Teddy aus Großvaters Zeiten, erzählt Ursula Hermann.
Ursula, wie Urs, der Bär auf Latein.
Wir haben keine weichen Kuschelbären mehr, denn die kommen zu zigtausenden für 7,80 Euro aus Fernost. Können wir ja überhaupt nicht mehr mithalten mit diesen Preisen. Also müssen wir eine Marktlücke finden. Und diese Marktlücke ist eben dieses Werterhaltende. Wir machen alles in limitierten Auflagen.
Gefertigt in Coburg, mit Moherstoff aus einer Duisburger Weberei überzogen, steht der oberfränkische Teddy jetzt also auch für klimafreundliche Nachhaltigkeit. Was Sammler und Sammlerinnen aus den USA oder aus Asien nicht daran hindert, bei den Hermanns ganze Serien zu ordern.
Da gibt es zum Beispiel die Bibelbären, den Mosesbär mit Gebotetafel in der Hand oder den Noah-Bär mit Miniaturarche. Der Helmut-Schmidt-Teddy trägt eine Schiffermütze auf dem Kopf und die obligate Zigarette in der Hand. Der Klima-Bär hält einen Erdball im Arm. Und der deutsche Einheitsbär.
Ein persönliches Dankschreiben Helmut Kohls liegt vor.
Hat eine schwarz-rot-goldene Schleife um den Hals gebunden bekommen. Ganzer Stolz der Geschwister Hermann aber ist der Angela-Merkel-Bär. Baujahr 2021. Er
oder vielmehr sie
präsentiert sich, die Pfoten zur Raute geformt, im roten Jackett mit schwarzer Hose, Betonfrisur und Perlenkette.
Sie können sich gar nicht vorstellen, was gerade der Merkelbär bei uns für einen Hype ausgelöst hat.
Hat bei uns ab Fabrik 200 irgendwas gekostet, wurde aber dann am Schluss gehandelt mit 800 draußen.
Also was auch die Beliebtheit einer Politikerin zeigt. Also wir waren total hin und weg. Also der Bär wurde auch von Börse Online als alternative Anlageobjekt empfohlen. Das sind Wertanlagen.
Ich denke, dass das, was Menschen einfach am glücklichsten macht, ist in Beziehung sein. Wir sind bindungsbedürftige und bindungshungrige, liebeshungrige Wesen,
sagt die Psychotherapeutin Ursula Frischkorn.
Und uns allen geht es oft so, dass unser Liebesbedürfnis nicht vollumfänglich in der Realität immer erfüllt wird. Und dann tut es halt gut, ja, zu projizieren und sich vorzustellen, das Universum oder die Götter oder die Kuscheltiere verstehen mich schon.
Also ich erzähle denen auch manchmal meine Probleme, weil die hören ja auch am besten zu. Und können nicht immer reinreden. Und die haben ja auch nicht so richtig die eigene Meinung. Und dann, glaube ich, helfe ich mir auch manchmal selber mit denen.
Sprichst du dann laut mit ihnen oder machst du das eher so in Gedanken?
In Gedanken, ja. Aber die antworten auch in Gedanken, so ein bisschen.
Anna hockt neben ihrem Papa auf dem Boden ihres Kinderzimmers, umgeben von einem Dutzend ihrer wichtigeren Kuscheltiere. Ja, wen haben wir denn hier? Zwei Bären, ein Lamm, ein Einhorn, ein Faultier. Und was rappelt da eigentlich in der Kiste herum?
Ein bestimmtes Exemplar hat nämlich bis vor kurzem noch in Annas Bett schlafen dürfen, bis es...
Wir können über die Gründe nur spekulieren.
...in diese Kiste im Regal verfrachtet wurde. Doch es scheint mit dem Umzug gut zurechtgekommen zu sein.
Ich hab's mir in der Kiste auch sehr schön eingerichtet. Ich muss sagen, die Partys dort sind sogar noch besser als die im Bett.
Wer ist das?
Das ist Willi, das ist ein Wildschwein und der hat ein bisschen ADHS und ist sehr aufgedreht.
Woher weißt du, dass er ADHS hat?
Ich halte das auch für ein Gerücht.
Nein, das sieht man sehr. Also im Bett, wenn alle schlafen, tobt er noch rum und kann auch nicht still sein, außer wenn er schläft.
Bekommt er Medikamente?
Nö.
Nein, ich nehme keine Medikamente.
Der isst die nicht auf.
Es wirkt fast wie ein Wunder. Die fabrikmäßige Herstellung und zigfache Vervielfältigung beeinträchtigt die Ausstrahlung eines Plüschwildschweins oder hellblauen Stoffhasen nicht zwangsläufig. Kuscheltiere kommen zwar oft in zahllosen Kopien auf den Markt, trotzdem kann jedes von ihnen zum Original werden, indem es animiert, also beseelt wird, indem ihm ein Mensch Leben einhaucht.
Die engagierte Mutter, die, wie wir anfangs gehört haben, einem frechen Stoffschaf namens Poppy ihre Stimme leiht, betont allerdings den Eigenanteil des animierten Kuscheltiers.
Also nur die Hälfte von dem, was der Poppy sagt, kommt von mir. Die andere Hälfte kommt irgendwo aus dem Universum dann in dem Moment dazu. Sodass er tatsächlich schon mindestens zur Hälfte lebendig ist. Ich bin nicht nur zur Hälfte lebendig, ich bin ganz lebendig.
Es ist wohl ähnlich wie bei Kunstschaffenden. Kreativität speist sich manchmal eben auch aus unerklärlichen,
sag ruhig magischen,
Quellen. Die besondere Beziehung zwischen Mensch und Kuscheltier ist bisher wissenschaftlich kaum erforscht. Aber der Philosoph Walter Benjamin hat einen treffenden Satz formuliert, wenn auch in anderem Zusammenhang. Ich zitiere: Die Aura einer Erscheinung erfahren heißt, sie mit dem Vermögen belehnen, die Augen aufzuschlagen.
Die Sache mit dem Eigenleben der Spielzeuge, zu denen früher auch Zinnsoldaten gehörten, wird in Tschaikowskis Ballett Der Nussknacker im wahrsten Sinne des Wortes auf die Spitze getrieben.
Aber es stimmt eben nicht, was das Nussknacker-Märchen oder der amerikanische Computeranimationsfilm Toy Story nahelegen. Dass nämlich Teddybär und Stoffhund erst dann auf der Bettdecke zu steppen wagen, wenn alle Menschen wegschauen bzw. schlafen. Es ist doch offenkundig so, dass die Plüschtiere die Menschen genauso brauchen wie wir sie.
Deine Kuscheltiere sind lebendig?
Ja, irgendwie schon.
Wodurch werden die lebendig?
Dadurch, dass ich sie so lange habe. Also, weil wenn ich ein ganz neues Kuscheltier kriege, dann ist es ja auch erstmal noch so matt, sag ich mal.
Matt?
Ja, irgendwie so. Hat noch keine Farben und noch nicht so viele Freunde.
Kinder haben heutzutage meistens in Familien in Deutschland nicht nur ein Kuscheltier, sondern sie werden mit einem großen Überangebot von Kuscheltieren, die ja von Erwachsenen ausgesucht werden, meistens überhäuft. Und manche Kinder wählen dann tatsächlich ein Lieblingskuscheltier. Und das kann man aber, glaube ich, auch nicht verallgemeinern, was da aus welchen Gründen dann gewählt wird. Aber Kinder suchen sich, weil das Leben sich als Kind oft auch gefährlich und bedrohlich anfühlen kann, Begleiter, Puppen und Tiere, die ihr eigenes Selbst bestärken und Sicherheit geben.
Anfang der 1950er Jahre entwickelte der britische Kinderarzt und Psychoanalytiker Donald Winnicott seine Theorie des Übergangsobjekts. Demnach sind schon Säuglinge in der Lage, einen Stoffbären oder ähnliches, egal wie hässlich, für eine Weile als Vater, Mutter oder sonst wer Ersatz zu akzeptieren. Eltern, selbst wenn sie perfekt sein wollen, könnten allenfalls good enough parents sein, wie Donald Winnicott sagte. Sie können ihr Kind nicht rund um die Uhr optimal versorgen.
Also heißt es früher oder später für ein ausgewähltes Kuscheltier Bühne frei. Tara, miau, oder ja, je nachdem.
In bestimmten Phasen der Entwicklung, wo Kinder merken, dass ihre Mütter nicht immer zur Verfügung sind und ihre Väter und ihre engsten Bindungspersonen ab und zu ihnen nicht zur Verfügung stehen, da sind dann Kuscheltiere oder eine Puppe oder manchmal auch ein Schmusetuch so ein immer verfügbares Ersatzobjekt, was man mit sich herumtragen kann, wie man am liebsten die Mama oder den Papa mit sich herumtragen würde.
Die Illusion, oder besser gesagt die Projektion, funktioniert, sobald es Kindern gelingt, das leblose Objekt mit Trost- und geborgenheitsspendenden Eigenschaften zu belegen, beziehungsweise mit dem, was sie eben gerade brauchen, sagt die Psychotherapeutin Ursula Frischkorn. So lernen Kleinkinder, ihre Bedürfnisse ansatzweise selbst zu regulieren und Einsamkeitsgefühle zumindest eine Zeit lang auszuhalten.
Und das Tolle ist, das Prinzip scheint auch noch im höheren Alter zu funktionieren.
Kuschelwuschel und ich, wir haben eine stabile Beziehung, also eine der stabilsten meines Lebens. Kuschelwuschel ist in allen Krisensituationen da. Also der war da, als meine Mama jetzt auch starb. Der war aber auch da, als meine Scheidung war. Also Kuschelwuschel hat mich nie alleine gelassen. Außer dem Moment, als ich ihn in die Waschmaschine gesteckt habe. Das war keine sehr gute Idee.
Das hat er Ihnen übel genommen?
Also vor allen Dingen hat er mir das Waschmittel übel genommen. Also Kuschelwuschel war auch mal deutlich wuscheliger, als er jetzt ist. Er ist schon ein bisschen von dem Waschmittel verklebt. Aber ich habe ihn sehr lange gebürstet und geföhnt, damit er wieder wuschelig wurde.
Das Fell symbolisiert so ein bisschen den Wunsch nach Geborgenheit, glaube ich auch. Also diese Nähe ist auch schon ein wichtiger Aspekt, weil der in unserer heutigen Gesellschaft oft verpönt vielleicht auch ist. Also dieses teilweise mal dann Nähe zu haben, oft ist der Alltag ja sehr distanziert und man muss immer sehr professionell auftreten, was ja auch in bestimmten Kontexten auch erforderlich ist.
Die Sonne scheint, ein paar echte Vögel zwitschern, Menschen führen Kinder und oder Hunde spazieren. Auf einer Bank im Münchner Westpark sitzen Kevin und Simone, 27 und 33 Jahre alt.
Also das ist einmal Rika, unser kleines Reh. Sie ist ein bisschen kleiner wie ich, was halt dann in diesem Anzug super süß passt, weil sie tippelt halt immer hinterher und sieht halt dann auch aus wie so ein süßes kleines Rehkitz.
Es geht um Simone und Kevins Hobby. Furry-Fandom, eine Freizeitbeschäftigung oder Subkultur, die sich in den 1980er Jahren in den USA aus der Science-Fiction-Bewegung entwickelt hat.
Furry heißt auf Englisch fällig, pelzartig, plüschig.
Das ist ein Fennec.
Also ein Wüstenfuchs.
Ein Wüstenfuchs, genau.
Kevin und Simone haben ein Fotoalbum mitgebracht, mit Bildern von ihrem letzten Walk durch den Park, mit etwa 150 anderen Furries, also lebensgroßen Plüschtieren.
Einfach mal, um zu sehen, wie viel Fussel da eigentlich dabei sind. Also wir nennen uns untereinander Fussel.
Ja, oder Furries oder Furs.
Oder Furs, genau. Aber dass man auch mal sieht, man hat Füchse, man hat einen Karakal. Karakal ist eine Wüstenkatze. Das ist ein
Blue Heeler, ein australischer Blue Heeler. Das ist ein Hütehund aus Australien.
Das ist einfach nur ein Zydo, ist ein Bär. Ja. Zydo ist ein Bär mit blauen Streifen im Gesicht. Und das ist eine Drachenunterart. Sieht man auch schön an den Hörnern. Hier, das ist ein Kimono-Suit. Kimono kommt aus Japan. Das sind diese mit den ganz übertrieben großen Augen. Also,
quasi Anime-Augen.
Genau, genau. Also die sind gigantisch groß.
Und Fussel kommt dann schon, weil das Fell fusselig
ist. Weil wir auch fusseln, na klar. Also das Witzigste ist immer, man zieht den Kopf über und sagt, verdammt, jetzt habe ich schon wieder einen Fussel gefressen.
Überhaupt scheint so ein plüschiger Tieranzug ziemlich unpraktisch zu sein. Aber da müssen die Männer und Frauen beim Furry-Fandom eben durch. Sie nennen es Breaking the Magic, wenn sie ihren Fursuit vor anderen Leuten ausziehen. Solange sie ihr animalisches Wesen, ihr tieralter Ego darstellen, sind Sichtfeld und Beweglichkeit allerdings allein schon durch die großen Tierköpfe eingeschränkt. Und heiß ist es wohl auch in diesem Plastikgewebe, das den Körper umgibt.
Wenn sich Simone in den orangefarbenen Tigerino mit den cartoonhaften Kulleraugen verwandelt, zieht sie meistens eine Kühlweste unter ihren Fellanzug. Es war ein längerer Prozess, bis sie die zu ihr passende Tiergestalt gefunden habe, sagt die Barfrau. Jetzt aber sei sie sich ihrer eigenen katzenhaften Züge sehr bewusst.
Wenn mir irgendwas nicht passt oder gegen den Strich geht, dann drehe ich mich um und gehe. Ich bin aber auch ein sehr ein kontaktfreudiger Mensch. Heißt, einfach auch mal Leute in den Arm zu nehmen und zu drücken. Und die Interaktion ist dann, wenn man den Anzug trägt, sogar, finde ich, noch ein bisschen größer da. Weil du siehst von den Leuten erstmal so dieses Zurückhaltende, so, was bist du denn jetzt eigentlich? Weil es ist nicht alltäglich. Und wenn sie dann aber sehen, dass du mit offenen Armen dastehst, wir sind quasi immer passiv-aktiv. Also wir bieten ihnen an zu entscheiden, wollen sie uns umarmen oder nicht.
Selten trägt ein Furry bei einem öffentlichen Walk ein Schild mit der Bitte »Please don't hug me«. In der Regel laden die lebensgroßen Plüschtiere gern zum Kuscheln ein. Anders als Außenstehende vermuten, kommt es bei internen Furry-Treffen aber auch nicht öfter als anderswo zu sexuellen Handlungen. Die Kostüme sind im Weg und schwer zu reinigen.
Wenn Kevin Wolf Kaleta wird, dann verwandelt er sich nur halb. Dann setzt er sich seinen täuschend echten grau-weiß-schwarzen Wolfskopf auf, schlüpft mit den Händen in die zwei Pfoten und befestigt seinen buschigen Schweif hinten am Hosenbund. Jeans und Hemd bleiben zu erkennen. Trotzdem steht jetzt ein fremdartiges Wesen vor dir. Klar gehe es darum, die animalischen, vielleicht sogar kraftspendenden Aspekte der Tiergestalt zu erleben, sagt der junge Mann, der gerade seine Masterarbeit in Informatik schreibt. Aber auch als Furry halte er sich an die unter Menschen geltenden Normen, Werte und Gesetze.
Für mich zumindest ist der Zweck der, dass man eine gewisse Distanz zum Alltag und zur Realität schafft, aber sich nicht zu sehr entfernt, weil das Tier, glaube ich, ja zum Menschsein am nächsten verwandt ist. Also man könnte natürlich auch einen Roboter hernehmen oder noch etwas Künstlicheres. Aber ich glaube, ein Tierwesen ist ja im Grunde genommen das, was uns noch am ehesten natürlich verbindet. Wenn man jetzt an irgendwelche Science-Fiction-Filme denkt, auch da die Aliens sind ein bisschen menschenähnlich gestaltet. Ja, auch sie laufen teilweise auch vielleicht zwei Beinen, haben zwei Augen, vielleicht sogar vier dann auch in welchen Filmen. Aber auch hier ist ja quasi dieser Charakter, irgendwie verbinden wir damit ja eine Kreatur.
Zurück zur Firma Spielwaren Hermann in Coburg. Wir gehen in den nächsten Fabrikraum. Hier stickt Frau Knieve den Teddys Schnauzen aufs Maul.
Wie Uwe, der Holzwollestopfer, wohnt Frau Knieve im 25 Kilometer entfernten thüringischen Sonneberg. Auch sie ist Facharbeiter für Spielzeug. Diesen Lehrberuf gab es nur in der DDR. Frau Knieve arbeitet seit der Wende hier in der Coburger Teddybärenproduktion.
Tut Ihnen nicht die Finger weh?
Och, mir ist das schon gewöhnt.
Arthrose darf man halt nicht kriegen.
Nee.
Schon anstrengend, diese Züge und festes Material.
Genau.
Frau Knieve ist auch zuständig für das Einsetzen der Augen, sagt ihr Chef Martin Herrmann.
Die Augen werden verniedert, das sind alles Sicherheitsaugen. Die Frau Knieve ist hier so die eierlegende Wollmilchsau. Weil die kann nähen, die kann zusammenhängen, die kann stopfen, die kann eigentlich alles.
Also jede Schnauze ist von Ihnen gestickt?
Haben gestickt, ja. Jede.
Angela Merkel, Jawohl. Wen haben wir denn? Chopin, Obama, die Päpste.
Alles.
Jede
alles.
Schnauze ja. haben Sie gemacht.
Ja.
Sind Sie ein bisschen stolz auf Ihr Werk?
Ja, ja, sehr sogar.
Frau Knieve stickt übrigens auch jede einzelne Kralle eigenhändig auf die Pfoten der berühmten Persönlichkeitsbären.
Mythen und Religionen erzählen von Göttern, die Tiergestalt annehmen können. Bei der Coburger Firma Hermann sind es meist ältere oder bereits tote weiße Männer, die Geschichte geschrieben haben, wie man so schön sagt, die hier in Teddybären verwandelt werden.
Ihre Anbetung fällt dementsprechend profan aus.
Wenn Sie jetzt eben einen Komponistenbären von uns kaufen, einen Chopin, dann stellen Sie sich den aufs Klavier, wenn Sie selber Klavier spielen. Oder was tun Sie jetzt, was weiß ich, mit einer Königin Elisabeth als Teddybär? Wenn Sie jetzt England-Fan sind, dann stellen Sie sich eben den in Ihre Vitrine und freuen sich an dem schönen Bären. Holen ab und zu mal raus, kuscheln, streicheln, dann machen wir wenigstens sauber.
Sie drohen Staub anzusetzen. Der Buffalo Bill-Bär, der James Cook-Bär, der William Shakespeare-Bär, der Karl der Große-Bär, der Leonardo da Vinci-Bär.
Nur Hubert Aiwanger, den kleinen Problembären der Freien Wähler in Bayern, den gibt es bei Spielwarenhermann nicht zu kaufen.
Dafür aber den Papst Emeritus Benedikt den 16. Bären, aktuell mit 43% Rabatt.
Also der Bärli und der Mausi waren meine Lieblingskuscheltiere als Kind. Mausi ist noch dazu eine Spielurmaus und es war ein fürchterliches Drama, als dann nach irgendwelchen 15 Jahren die Spieluhr nicht mehr ging. Und es war ein nachhaltiger Schmerz. Ich habe ihn jetzt mitgebracht in die Familie und irgendwann habe ich zu meinem Mann gesagt, ich weiß gar nicht mehr genau, welche Melodie der eigentlich gespielt hat. Und es hat mich wirklich ein bisschen traurig gemacht, weil er so wichtig war in meiner Kindheit. Und dann hat mein Mann, der ein großer Bastler ist, gesagt, hier, ich habe eine Schere, darf ich? Und dann hat er also Mausi operiert und den ganzen Wattekram da innen aus dem Spieluhrengehäuse rausgemacht. Und seither spielt Mausi wieder. Sehr leise, muss man sagen, aber man kann es hören. Und dafür, dass der Knabe jetzt schon 50 Jahre alt ist, kann man nicht meckern.
In grauer Vorzeit stimmten sich die Menschen die Götter mit Tieropfern gnädig. Ob Stier, Pustelschwein, Pferd, Bison oder Mammut, Höhlenmalereien aus dem Paläolithikum bezeugen die rituelle Bedeutung der Tiere nicht nur für die Jagd. Und schon vor mehreren tausend Jahren gehörten kleine Tierfiguren aus Bronze oder Stein zum Hab und Gut eines Kollektivs.
Der Unterschied zwischen Kultobjekt und Kuscheltier ist gar nicht einmal so groß, sagt der Kunsthistoriker Maurice Sass.
Auch Kuscheltieren werden über natürliche Kräfte zugeschrieben. Kuscheltiere werden potenziell animiert, für lebendig gehalten. Kuscheltiere werden besonders verehrt, gewertschätzt, besonders aufbewahrt. Gleichzeitig handelt es sich um leblose Objekte. Und die Personen, die damit umgehen, sobald sie reden können, wissen auch schon Auskunft darüber zu geben, dass die Tiere, also die Kuscheltiere, nicht lebendig sind. Also gibt es viel, was es an Analogie zu auch anderen Kultobjekten geben würde. Das, was vielleicht aber den größten Unterschied macht, ist, dass Kuscheltiere natürlich eigentlich immer nur Kuscheltiere für ein einzelnes Kind sind.
Oder für einen einzelnen Erwachsenen. Auch durch die Namensgebung wird so ein Bärli oder Hasi oder Willi zum ganz persönlichen Eigentum. Wir tanzen hübsch und fein von einem auf das andere Bein. Bis ins 20. Jahrhundert hinein gab es auf Volksfesten dressierte Tanzbären zu bestaunen. Die aufrecht stehenden, an Nasenringen geführten Wildtiere waren mit erhitzten Eisenplatten und Stichen so traktiert und konditioniert worden, dass sie auf Kommando zu Musik tänzende Schritte vorführten. Die Schaustellerattraktion fand Eingang in zahlreiche Opern und Romane, aber auch in Kinderbücher oder Kinderlieder, die bis heute gesungen werden.
In Vergessenheit geriet jedoch, dass der Tanzbär dem Teddybären, dem Urvieh aller Kuscheltiere, Modell stand. Die ersten Teddys, die in der Hochphase der Industrialisierung zur Welt kamen, trugen deshalb teils noch Maulkörbe obwohl ein Plüschtier an Harmlosigkeit eigentlich nicht mehr zu überbieten ist.
Die Erfindung eines gut 50 cm großen Stoffteddys mit beweglichen Gliedern und flauschigem Mohairfell, die sich um 1903 zeitgleich in den USA und in der deutschen Spielwarenfabrik Steiff ereignete, löste einen ungeheuren Boom aus.
Endlich ein Ding, mit dem man richtig spielen konnte. Die Treppe holterdiepolter rauf und wieder runter. Die Puppen mit ihren Porzellanköpfen und feinen Kleidchen waren ja zu nichts zu gebrauchen. Endlich auch ein knuddeliges Wesen für die Jungs.
Das schreit vielleicht auch nicht nach ständiger Versorgung, weil die Ähnlichkeit mit menschlicher Figur nicht so unmittelbar gegeben ist.
Die Menge an Nachfragen innerhalb Deutschlands sowie aus den USA ließ sich kaum bewältigen. Die Heimarbeiterfamilien rund um die Spielzeugstädte Nürnberg, Sonneberg und Neustadt mussten bei Hungerlöhnen bis zur Erschöpfung zuschneiden, stopfen, sticken.
Zuschneiden, stopfen, sticken. Auch die Kinder wurden eingespannt.
Da wurde in jedem Haus wurden Teddybären gemacht. In jedem Haus, als Heimarbeiter, als Kleingewerbetreibende. Und da gab es ja keine Watte in dem Sinn, also wie man heute in weiche Teddybären reinstopft. Sondern da war eben Holzwolle das, was man hier hatte. Und deswegen sind die Bären eben relativ hart gewesen.
Blicken wir noch einmal der schnauzenstickenden Frau Knieve über die Schulter. Wie viele freundliche Teddymäuler hat sie in ihrer 32-jährigen Tätigkeit für die Firma Spielwaren Hermann in Coburg wohl schon gestickt?
Ach Gott, das kann ich Ihnen gar nicht sagen. Sind schon so 100.000, könnte schon hinkommen.
Machen Sie auch manchmal einen mit schlechter Laune?
Die hat man auch, ja. Wenn ich mal nicht gut drauf bin, sieht man. Das passiert auch mal, wo nichts so besonders wird. Und da ist er halt traurig.
Das spiegelt dann Ihre Verfassung?
Genau, genau. Das kann schon möglich sein, ja. Aber ich versuche trotzdem meins, dass er schön aussehen und freundlich gucken und lächeln.
Die sollen schon positiv wirken?
Ja. Ja.
Sind das Smileys, die sich jenseits des Internets materialisieren?
In Manuela Scheiningers Stofftierladen gibt es jetzt auch Kuschel-Lebensmittel zu kaufen. Obst, Sushi-Rollen, Croissants und Pizza-Ecken aus Plüsch. Alles mit lächelnder Mimik versehen.
Der Mensch verleibt sich eben alles Mögliche ein.
Das ist Seelennahrung.
Oder einfach mal ein Herz zum Valentinstag statt Blumen. Plüschherz mit Arme und Füße.
Jetzt mal ernsthaft. Was fängt man bitteschön mit einem lächelnden Stoffblumenkohl an?
In unserer durchökonomisierten Gesellschaft hat das komplett Sinnfreie durchaus seinen Reiz, finde ich. Aber die Frage geht wohl eigentlich an den Kunden, der in Manuela Scheiningers Stofftierladen gerade Plüschgemüse einkauft.
Was ich damit mache, ist, ich bringe es heim und gebe es meiner Frau. Und ab dann bin ich aus dem Schneider. Dann ist das alles unter der Regie von meiner Gattin. Wir warten auch noch sehnsüchtig auf Erdbeereis. Ja. Meine Frau, die sammelt alle Sorten von Teddybären etc. etc. So. Aber dem ist ja nicht genug, sondern die werden ja auch noch dekoriert. Ja, und manche kriegen also dann, ich weiß jetzt gar nicht, wer den Blumenkohl kriegt, wahrscheinlich der Hase kann es sein, so ein schöner, großer, weißer Hase.
Sie fühlen sich schon wohl zu Hause?
Meistens.
Mit all den Kuscheltier oder mit all den Stofftieren, so sagen wir
ja,
das?
Ja, ja, nein, da habe ich überhaupt kein Problem damit. Manchmal haben die Stofftiere mit mir ein Problem, wenn es mit dem Staubsauger niederfahre war. Ansonsten ist alles okay.
Sie nehmen es mit Humor.
Ja, mei, jeder hat sein Ding.
Es ging los natürlich am ersten Geburtstag, also an der Geburt. Da hat ein Onkel von meiner Frau einen Teddybär geschenkt, der war deutlich größer als das Baby bei der Geburt. Und mit dem konnte sie natürlich erstmal lange Zeit überhaupt nichts anfangen. Der war auch sogar vom Gewicht her fast schwerer als so ein neugeborenes Baby. Und irgendwann, als sie dann so 3, 4, 5 wurde, da wurde der plötzlich interessant und dann schleppt sie den halt überall mit hin. Und nachdem er halt auch nicht so handlich ist, ist er auch, wenn man jetzt zum Beispiel übers Wochenende wegfährt und man packt einen Koffer, dann ist halt der halbe Koffer mit diesem Teddybär voll.
Dieser Vater wirkt leicht genervt, aber wirklich nur leicht. Denn eigentlich meinen es all die Onkel, Tanten, Omas und Opas, Nachbarinnen und Kollegen ja nur gut. Kuscheltiere scheinen ein ideales Geschenk zu sein. Besser als Süßigkeiten auf jeden Fall. Außerdem sind Stoffhasen, Steifteddys, Plüschmäuse und Kuschelkätzchen in der Regel glutenfrei. Genderneutral. Man kann also eigentlich nicht so viel verkehrt machen.
Bestenfalls regen sie sogar die Spielfreude an.
Und ja, da wird dann gespielt mit denen, richtig Geburtstag gefeiert, als ob es echte Lebewesen wären. Mit denen wird Schule gespielt, da werden dann alle aufgereiht und dann natürlich, meine Tochter ist die Lehrerin und die Kinder müssen dann aufpassen und was lernen.
Kinder,
spricht die Mutter Hase,
putzt euch noch einmal die Nase mit dem Kohlblatttaschentuch. Nehmt nun Tafel, Stift und Buch, tunkt auch eure Schwämmchen ein. Sind denn eure Pfötchen rein?
Wir kriegen es ja eigentlich von klein auf vorgelegt. Mickey Maus, Donald Duck, Goofy. Also Mickey Maus hat ja zum Beispiel auch, es ist eine Maus auf 2 Beinen mit einer Hose und Handschuhen an. Minnie ist eine weibliche Maus, die ein Kleidchen trägt und eine Schleife im Haar hat. Goofy ist eine Art Hund, würde ich sagen, der zum Beispiel Hosen, Hemd und einen Hut trägt. Also dieses Anthropomorphe kriegen wir ja so gesehen von klein auf gezeigt.
Simone, die sich in ihrer Freizeit in den Tigerino verwandelt, hat recht. Anthropomorphisierungen, also die Übertragung menschlicher Eigenschaften auf Dinge bzw. Tiere, sind alltäglich und allgegenwärtig, auch in unserer Sprache. Ich sag nur, süße Maus.
Esel. Kuscheltiere gab es ja bereits in der Barockzeit, wenn auch lebendige. Frisierte und parfümierte Schoßhündchen waren ein Must-have der besseren Damenwelt an den europäischen Höfen. Mittlerweile führen sogar Barbie-Puppen Plastik-Chihuahuas als niedliche Accessoires mit sich herum. Manchmal denkt man sich schon, der Mensch hat eine Vollmeise.
Der Kunsthistoriker Maurice Sass möchte den positiven Aspekt der Vermenschlichung von Tieren nicht unter den Tisch fallen lassen.
Weil Anthropomorphisierung häufig verteufelt wird als irgendwas Schlechtes. Das entfremdet uns die Tiere. Das respektiert nicht die Tiere so, wie sie sind, sondern sieht sie nur durch die menschliche Brille. Und Anthropomorphisierung ist natürlich auch tatsächlich auch eine der Techniken, durch die Menschen sich Tiere als Mittel ihrer eigenen Selbstbespiegelung zurichten. Durch Anthropomorphisierung wird aber auch es möglich, überhaupt eine Verbindung zu dem, was einem fremd ist, herzustellen.
Wie ziehen sich Hirsche Hemden an? Kann ein Wolf aus einer Bierflasche trinken? Welches Tier passt warum zu wem? Solche Gedanken und Rollenspiele sind eine beliebte Unterhaltung der Furry-Fandom-Community. Im Internet tauschen sich Simone alias Rino der Tiger und Kevin alias Kaleta der Wolf mit anderen Furs oder Fusseln mittels Symbolbildern aus, die ihr jeweils gewähltes tierisches Alter Ego darstellen.
Auch durch die Mittel der modernen Technik gibt es dann mit Virtual Reality, also in Online-Plattformen kann man natürlich dann auch in virtuellen Charakteren und Avataren natürlich in die Rolle schlüpfen. Und das ist dann, glaube ich, dann eher die Regel. Das kommt dann häufiger vor als in der Realität.
Ein echter Fursuit, also ein nach individuellen Vorgaben speziell angefertigter Fellanzug, kostet nämlich einige tausend Euro. Nicht jeder Furry kann oder will sich das leisten.
Wer aber ein eigenes Kunstfell besitzt, trägt es dann auf Fur-Conventions oder bei den Suitwalks spazieren, die Simone für München in öffentlichen Grünanlagen organisiert. Als Plüschtiger mit riesigen Kulleraugen und lila Ohren ziehe sie natürlich alle Blicke auf sich, sagt sie.
Ich weiß noch, wir sind an der Isar entlang gelaufen, da war eine ältere Dame, die hat gehäkelt auf ihrer Bank, da sind wir vorbeigelaufen. Da kam sie dann und hat gemeint, ich musste jetzt zu euch kommen, das, was ihr hier macht, das ist so süß, das erinnert mich an mein großes Stofftier, was ich als kleines Kind hatte. und hat dann auch gleich ganz freudig mehrere von den Suitern, also von den Leuten mit Anzug, umarmt, geknuddelt, durchs Fell gewuschelt. Auch bei dieser Dame war eine Verbindung zu einem positiven Erlebnis aus der Kindheit, dieses große Plüschtier, was sie damals hatte.
Sieht aus wie die Kinder in der Häschenschule. Das heißt aber, die hatten alle so Knickerbocker an. Aber er hatte eine Lederhose an und ein kariertes Hemd und ein richtig schönes, ja, wie so ein kleiner Junge und oben ein Hasenkopf mit bisschen Glotzaugen und rohstehenden Ohren und einem weichen Fell.
Dorli bekam als Fünfjährige zu Beginn des Zweiten Weltkrieges von ihrer Patentante ein Hasi geschenkt. Es schien dem beliebten, 1924 erstmals veröffentlichten Bilderbuch »Die Häschenschule« von Fritz Koch-Gotha frisch entlaufen zu sein.
Hasen Hans und Hasen Gretchen gehen lustig Pfot in Pfötchen.
Und das war also mein Hasi. Der Hasi heißt Schnucki, sagten sie. Und ich habe falsch verstanden und sagte, das ist mein Schlucki. Nein, der heißt Schnucki. Alles hat auf mich eingeredet. Mein Hasi heißt Schlucki, habe ich gesagt.
Dorli wuchs in einer großen Kinderschar auf, als vierte von fünf Geschwistern. In den Kriegsjahren waren Verwandte und Flüchtlinge in der großen Villa am Bodensee einquartiert. Der geliebte Vater fiel 1944. Es dauerte, bis sich das Chaos wieder ordnete. Aber Hasi, damals noch Schlucki genannt, erwies sich als Fels in der Brandung, als treuer Gefährte.
Ganz allein für mich war der. Und den habe ich auch ganz verteidigt. Niemand sollte den haben. Und mit dem habe ich eigentlich nicht gespielt, sondern der hat mit mir gelebt. Der ist mit mir ins Bett gegangen, da habe ich ihn wohl ausgezogen und habe ihm wohl irgendein Nachthemd angezogen oder eingewickelt. Und in der Früh ist er mit mir aufgestanden. Und wie ich dann später in die Schule kam, da habe ich ihn in ein Stühlchen gesetzt. Wir hatten so ein Puppenstühlchen und dann hat er auf mich gewartet. Und dann habe ich ihn bei schönem Wetter auch draußen im Garten hingesetzt. Und wenn ich heimgekommen bin, ist er wieder mit mir reingegangen.
Hopp, 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 noch einen Satz und sie sind auf ihrem Platz.
Sie sollen nett sein, höflich.
Aber nicht hübsch.
Nein, das ist mir egal.
Und weich?
Also es gibt ein paar harte Kuscheltiere und die habe ich dann nicht so oft im Bett, weil das ja dann wehtut, aber ich mag sie trotzdem.
Nochmal hier, ich bin der Willi, ihr wisst noch, das Schwein. Und ich habe gestrickte Hufen und einen gestrickten Bauch. Das hat kein anderes Kuscheltier.
Und den Willi habe ich mal gewonnen. Also im Supermärkten gibt es manchmal so Stickern, wenn man ein Heft voll hat damit, kann man was kriegen. Und manchmal gibt es Tupperdosen oder Gläser. Und dann gab es mal Kuscheltier und dann habe ich den Wildschwein genommen.
So kommt eins zum anderen. Ein Mitbringsel von Mamas Geschäftsreise, eine Erinnerung an den Besuch im Zoo mit Oma und Opa, erfolgreiches Gebrüll vor dem Regal mit der Quengelware im Drogeriemarkt.
Am Anfang war es noch so, da hat sie es noch geschenkt bekommen. Und irgendwann, wenn die dann so 10, 11, 12 sind, dann fangen die dann auch, sie selber zu kaufen. Dann gibt es dann diese berühmten Clubschis, die kosten ungefähr 8 Euro. Und dann gehen die ins Geschäft und kaufen sich das mit ihrem Taschengeld. Weil da gibt es so viele verschiedene Arten.
Ich zitiere mal eben aus dem Katalog eines Online-Shops. Glubschis sind supercoole Kuscheltiere und Schlüsselanhänger mit großen Glitzeraugen. Von Einhorn über Husky bis zur Fledermaus.
Liebe macht eben blind. Lego- oder Playmobil-Figuren oder andere Spielzeuge und sogar Geräte können übrigens ebenfalls als emotional besetzte Ersatzobjekte und wichtige Projektionsflächen fungieren. Denken wir nur an unsere Handys. Aber Stofftiere sind eben oft die erste Wahl. So ein weiches, anschmiegsames Ding.
Bitte schadstoffgeprüft und mit gestickten oder sicher vernieteten Augen.
So ein kuscheliges Plüschwesen drückt man ja schon den ganz Kleinen ins Ärmchen. Gewohnheit und Prägung tun dann ein Übriges, sagt die Psychologin Ursula Frischkorn.
Im besten Sinne wird es ein alter Ego, ein Teil meines Selbst, gehört zu mir. Ich kann über es verfügen. Es begleitet mich durch die Nacht und durch den Tag. Und für viele Kinder ist es dann auch sehr tragisch, wenn so ein Objekt dann verloren geht, zum Beispiel. Ja? Also das ist dann wie, als würde ein Teil von einem selber verloren gehen.
Dann können sich Dramen ereignen, die die Nerven der Bezugspersonen aufs Äußerste strapazieren.
In den Fundbüros von Kommunen oder Verkehrsbetrieben liegen die Kuscheltiere dann unanimiert und uninspiriert herum. Viele warten vergeblich darauf, abgeholt zu werden. Manchmal lehnt auch eins irgendwo an einer Säule im Bahnhof, sitzt auf einer Bank in einer Grünanlage oder lässt die Beine auf einem Brunnenrand baumeln.
Vielleicht hat es ein Schild um den Hals hängen wie Paddington Bear aus dem berühmten Kinderbuch des britischen Autors Michael Bond. Please look after this bear. Thank you.
Die armen Eisbären. Das Klima erwärmt sich, die Gletscher schmelzen. Die natürlichen Lebensräume der Tiere schrumpfen. Schätzungen gehen davon aus, dass täglich mehr als 130 Arten aussterben. Aber die Müllberge wachsen.
Wie geht es weiter? Was bringt die Zukunft? Sind die Kuscheltiere ein Teil des Problems oder etwa Teil einer Lösung?
Was erzählen sie uns von uns? Was erzählen sie von unseren Träumen, Plänen, Sorgen und Nöten?
Inzwischen sind auch schon neue Spezien aufgetaucht. Das sind die sogenannten Synths, das sind synthetische Tiere, die metallische Körperteile haben. Zum Beispiel eine metallische Brustplatte oder metallische Arme, aber es ist trotzdem immer noch Fell mit dabei. Beim Fell aber auch ganz wichtig, es ist Kunstfell, also niemals Echtfell.
Was sind wirklich bleibende Werte? Wo findet der Mensch in unserer bedrohlichen, entzauberten Welt überhaupt noch Halt?
Dorlis Hasi hat jedenfalls bisher alle Zeiten überlebt, hat Schmerz, Leid und Glück miterlebt. In den Jahrzehnten, in denen sie als Hausfrau, Mutter, Großmutter und Ehefrau emotional voll ausgelastet war, trat er diskret in den Hintergrund. Doch seitdem ihr Mann vor einem Jahr verstarb, darf Hasi wieder bei Dolly unter der Decke schlafen.
Es ist wieder jemand da. Ich bin nicht mehr ganz alleine im Bett. Das ist schon wieder mehr, dass er jemand ist, dass da wer ist. Oder vielleicht auch, ja doch, es wartet jemand auf mich, wenn ich ins Bett gehe. Das ist einfach ein Zeichen von Liebe, die mir geschenkt worden ist. Und dass ich geborgen oder behütet bin. Das ist sehr schön.
Kuschel mich von Menschen und Plüschtieren. Ein bayerisches Feuilleton von Justina Schreiber. Es sprachen Xenia Tilling und Burkhard Abinus, Ton und Technik Tim Höfer, Regie und Redaktion Lydia von Freiberg. Eine Sendung des Bayerischen Rundfunks 2024.